Hallo Leo.
Hallo Albrecht.
Und herzlich willkommen zu Herz und Verstand an alle Hörer da draußen.
Und auch an alle Neuen, die hinzugekommen sind.
Und Hörerinnen. Und Neue.
Einfach an alle.
An alle.
Ja.
Wie es sind dir? Richtig viele mittlerweile.
Ja, es ist total aufregend.
Ich sage das jetzt jedes Mal, weil ich mich immer noch so tierisch darüber freue, dass es mittlerweile wirklich viele Menschen sind, die diesen Podcast hören.
Wie geht es dir?
Super müde, so Sonntagsblues und ehrlich gesagt bin ich kaputt und würde am liebsten rumliegen und nichts tun und Luftschlösser bauen. Aber ansonsten geht es mir wirklich gut. Ich bin froh, dass es dir auch halbwegs wieder gut geht, weil du letzte Woche, kannst du ja selbst gleich mal kurz erzählen, so eine Turbo-Woche hattest und du bist eigentlich irgendwie nicht wirklich da gewesen die letzten 6 Tage.
Ja, ich hatte am Freitag meinen letzten Tag bei meinem alten Arbeitgeber der letzten 3,5 Jahre. Es war sehr aufregend. Wenn sich so ein Kapitel schließt, ist das ja immer mit ganz unterschiedlichen Gefühlen verbunden. Auf der einen Seite bin ich natürlich tierisch aufgeregt, weil bald etwas Neues bevorsteht. Auf der anderen Seite hieß es Abschied nehmen, nochmal sich ein bisschen auf die letzten Jahre zurückbesinnen, schauen, was man so geschaffen hat und geschafft hat, auch mit den Menschen zusammen, wie man sich entwickelt hat. Ich habe auch irgendwie nochmal viel über meine Anfänge nachgedacht und als ich dann einfach mal bewusst darauf geschaut habe, wo ich jetzt stehe und an welchem Punkt ich jetzt bin, war ich auch ein bisschen stolz auf mich.
Ich bin auch richtig stolz auf dich.
Danke.
3,5 Jahre ist eine richtig lange Zeit und 3,5 Jahre bedeuten 3,5 Jahre viele Erfahrungen sammeln, ja. Und oft bei Null anfangen und auch Rückschläge hinnehmen und anknüpfen. Es wird ja dauernd erwartet, genau, es wird dauernd erwartet, neue Lösungen zu finden, ja. Und das in den Anfängen der 20er ist irre.
Also ja, da werde ich auch im neuen Job nicht drum rumkommen, aber es war auf jeden Fall natürlich auch ein Abschied nehmen von Personen, die ich sonst zwischen Montag und Freitag jeden Tag und immer gesehen habe. Und
den Großteil des Tages vor allen Dingen.
Ja, da, ne? Gewöhnt man sich ja auch so dran, ja. Und entwickelt Freundschaften und irgendwie auch so kleine Abhängigkeiten, was ja auch schön ist.
Deinen Job zu erklären, Menschen deinen Job zu erklären, in 5 genau. Tagen das zu erklären, was du 3,5 Jahre lang gemacht hast, was ja einfach nicht möglich ist. Und
deswegen war ich, glaube ich, auch nachts so viel bei der Arbeit. Also ich habe gefühlt tagsüber haptisch am Schreibtisch gesessen und nachts nochmal alles durchgespielt. Und jetzt freue ich mich einfach darauf, Zeit für mich zu haben.
Durchzuatmen.
Durchzuatmen, genau.
Auch das alles sacken zu lassen, ja. Und neu zu ordnen, genau. Und so ein kleines Teil-Reset durchzuführen, genau. Ist ja auch wichtig, dass man so ein bisschen runterkommt.
Das waren so die letzten Tage. Gestern waren wir gemeinsam etwas außerhalb von Hamburg auf einem Hof, bei einem landwirtschaftlichen Betrieb, und haben Kartoffeln ausgebuddelt. Ich hatte einen Regenwurm auf der Hand. So kleine Dinge, die man als Kind ständig gemacht hat und die jetzt einfach wieder nicht neu sind, aber das ist so der Städter, der sich raus aufs Land bewegt und dann nochmal zurück zum Ursprung findet. Völlig bescheuert, auch die ganzen Menschen, die wir da gesehen haben.
Das war krass.
Also es war völlig verrückt, die einfach so eine Alltagsflucht, und dann haben sie Aufgaben gemacht, die sonst von Gastarbeitern gemacht werden, zu einem ganz schlimmen Gehalt, nur damit wir unsere Kartoffeln im Supermarkt günstig kaufen können. Also da habe ich wirklich gemerkt, wie die Welt völlig aus den Fugen geraten ist, und war aber trotzdem schön. Es gab Kühe, Schweine, Ziegen.
Hühner,
ja, ich liebe Hühner.
Ja.
Ich hatte mal, das muss ich mal kurz erzählen, ich war irgendwann mal im McDonald's und da stand eine Frau mit ihrem 5 oder 6 Jahre alten Kind vor mir. Und das Kind fragte tatsächlich, auf welchem Baum eigentlich Chicken Nuggets wachsen.
Hör auf.
Doch.
Du kriegst die Tür nicht zu.
Ja.
Ist nicht dein Ernst.
Und anstatt, dass die Mutter dem Kind im kurzen Abriss erklärt, dass eben so ein Chicken Nugget mal ein Chicken war.
Und ja, auch die schlimmsten Teile des Chickens wahrscheinlich.
Genau, auf einem Hof gelebt hat oder wie auch immer, oder einer Massen Tierzucht, das ist ja auch egal, aber auf jeden Fall hat die Mutter die Frage einfach abgetan und meinte, das erkläre ich dir wann anders. Und ich bin mir sicher, dass die Frage so vielleicht nicht nochmal aufkommt und das Kind sich einfach weiterhin fragt, wie eigentlich der Chicken Nuggets Baum aussieht.
Ja. Goldbraun.
Goldbraun, wunderschön, irgendwo in McDonald's Land.
Ja. Ach, ätzend. Ah, die Dinger sind schon geil.
Nein, das ist so abartig. Lass uns jetzt nicht diese Diskussion aufmachen. Ich finde es so ekelhaft, bei McDonald's zu essen.
Ja, ich esse da ja auch nie.
Und Fleisch mag ich auch nicht. Boah. Nee, ja, das geht überhaupt nicht. So. Ich glaube, wir steigen einfach mal direkt mit dem Thema ein, oder?
Ja, da geht es ja auch irgendwie um
Werte,
die Aussage, was geht gar nicht.
Genau. Ha. Ich habe für heute tatsächlich keinen Text vorbereitet. Ich hatte das Thema schon so doll im Kopf die letzten Tage, dass ich händeringend nach einem geeigneten Artikel gesucht habe und nichts gefunden habe. Heute Morgen wurde die Flinte ins Korn geworfen, oder eigentlich schon gestern. Und ich habe einfach nur eine Frage aus einem Artikel.
Okay.
Und die lautet, zeigt sich Reife eigentlich durch die Anpassung an soziale Normen oder den Widerstand gegen diese? Fand ich einen super spannenden Ansatz.
Ist eine gute Frage,
ja. Ja, habe ich so noch nicht drüber nachgedacht. Ich bin ja eher der Widerständler. Also ich habe mich ja immer schön aufgelehnt und versucht, so wenig anzupassen wie nur möglich, bis ich dann gemerkt habe, dass ich mich in manchen Punkten immer angepasst habe. Also trotz des Widerstandes wollte ich immer auch gefallen. Da bin ich als People-Pleaser, und darum geht es in der letzten Folge, nie so ganz drum rumgekommen. Und du? Bist du eher der, der sich angepasst hat, oder der, der den Normen widersprochen hat?
Ich glaube, dass ich 15 Jahre der war, der sich angepasst hat, und erst in den letzten 24 Monaten vielleicht.
Also bist du 16?
Naja, wieso? Ich bin
ja
so ein Schmarrn. Aber ich würde sagen, dass ich erst in den letzten 2 Jahren angefangen habe, nicht nur gefallen zu wollen und nicht nur mich anzupassen, sondern überhaupt erst angefangen habe, darüber nicht nachzudenken, aber daran zu arbeiten, herauszufinden, wer ich wirklich bin. Und abseits von den Konventionen und von den Werten und von den Normen, die ich bis dahin versucht habe
zu erfüllen
und ihnen zu entsprechen, sondern einfach gesagt habe, okay, ich muss jetzt da meine eigenen Werte und Normen entwickeln.
Das ist ein super Stichpunkt, weil wir ja alle aus unterschiedlichen Elternhäusern kommen und somit in der Vergangenheit mit unterschiedlichen Werten und Normen aufgewachsen sind und diese ja natürlich auch in unsere Beziehungen mit einbringen.
Oh, das hast du so gut gesagt. Hast du das vorher auswendig gelernt?
Nein.
Das klang jetzt so richtig ad hoc, akkurat.
Aber ich dachte, ich greife das einfach direkt auf, und daraus münden ja unterschiedliche Problemstellungen.
Ja.
Wenn dein Partner nicht mit diesen Werten und Normen übereinstimmt und du schon vorab weißt, oh, das wird meiner Mutter jetzt nicht so gut gefallen, ja, oder da muss ich vielleicht vorab in noch höheren Tönen von meinem neuen Partner sprechen, ja, damit ich dieses Bild schon mal ausgleichen kann.
Ja. Bevor der Partner überhaupt vorgestellt wurde in der Familie,
hat man schon so ein
Teaser irgendwie, der eigentlich aber nicht der Wahrheit entspricht. Man hat
schon eine Erwartungshaltung aufgebaut, die diese Person nie erfüllen konnte, weil sie da eigentlich so weit weg von war, was ja auch nicht schlimm ist. Aber ich habe dann auch immer angefangen, Sachen auszuschmücken und nichts zu erfinden, aber einfach nochmal so ein bisschen besser darzustellen, als sie eigentlich sind, weil es mir so wichtig war, was meine Eltern von meinem Partner denken. Ja. Weil man ja nur das Beste möchte.
Ja.
Und die Eltern ja vor allem nur das Beste für die Kinder wollen, glaube ich. Erste Frage. Hast du das schon mal erlebt? Also hast du schon mal eine Freundin gehabt, von der du wusstest, oh je, das wird meinen Eltern nicht gefallen, hier muss ich vorab Geschichten hindrehen, oder oder hast du das vielleicht auch jetzt noch mit mir? Das kann ja auch sein. Kannst du ganz ehrlich sagen.
Ich glaube, ich muss anders anfangen. Ich würde nicht von der von einem Ex-Partner ausgeht, sondern ich würde von mir als erstes ausgehen. Und ich glaube, dass ich selbst ganz lange meinem Umfeld von mir eine Version präsentiert habe und an dieser Version immer wieder auch rumgedoktert und gearbeitet habe, die überhaupt nicht der Wahrheit entsprach und überhaupt nicht mir selbst nah war. Und dadurch, dass ich in einem Elternhaus aufgewachsen bin, das sehr deutlich mit Werten und Normen so als Absolution umgeht, also das kommuniziert, wenn es nicht so ist, dass es dann irgendwie nicht richtig ist, habe ich nicht nur versucht, selbst diese Werte mir aufzuerlegen, sondern auch meinem gesamten Umfeld aufzuerlegen. Das heißt also, Freunde waren irgendwie teilweise nicht gut genug, ich selbst war nicht gut genug und im weiteren Fall dann eben auch Ex-Partner waren nicht gut genug. Und ich habe also angefangen, irgendwie Geschichten um mein Umfeld herum zu spinnen. Und dadurch, dass ich so aufgewachsen bin, dass der Unterschied zu anderen extrem offensichtlich ist, also ob das nun in Verhaltensweisen, in Ausdrucksformen, im Kleidungsstil, wie auch immer, also dass man sich einfach grundsätzlich von anderen unterscheidet, aber nicht im Sinne von, das ist schon okay, sondern das eine ist besser als das andere, habe ich darum Dinge erzählt und Geschichten gebaut, die das nochmal auf ein neues Level irgendwie heben. Und mein Vater hat mir irgendwann mal vorgeworfen, berechtigterweise viele Jahre später, dass ich so ein Schauspieler sei. Also er hat mir wirklich ins Gesicht gesagt, Albrecht, du bist so unauthentisch und du bist einfach ein Schauspieler und du erzählst Geschichten und das ist furchtbar und damit musst du dringend aufhören. Und mich hat das in der Situation natürlich verletzt, weil es eine Kritik war, aber weil es vor allen Dingen eine berechtigte Kritik war. Und
hast du da schon direkt gewusst und gemerkt, dass es daher kommt, dass du mit diesen hohen Maßstäben konfrontiert warst und eigentlich nur immer versucht hast, da irgendwie ranzukommen? Also, dass dir jemand anderes quasi so ein Erwartungsbild auferlegt hat?
Ja, und ich habe vor allen Dingen auch Menschen danach beurteilt, wenn sie diesem Erwartungsbild nicht entsprochen haben. Also ich habe selbst das angenommen und Menschen, die dem nicht entsprachen, sofort verurteilt. Und das habe ich tatsächlich auch recht lange gemacht. Also es ist diese zwei, das war ja selbst in unserer Jahre. Beziehung noch. Ja. Tatsächlich?
Na klar. Wir hatten da mal ein ganz ehrliches Gespräch eigentlich auch drüber.
Deshalb stimmen auch diese 24 Monate fast, weil ich das so viele Jahre nicht geschafft habe, aus diesem Hamsterrad der Konventionen rauszukommen. Aber auch eben geschuldet darin, dass ich selbst nicht wusste, wer ich bin und sein kann. Und eben diesen Mut nicht hatte, komplett mich von allem zu lösen. Einmal wirklich einen richtigen Schnitt zu machen und mich von all dem zu lösen, um dann wieder herzugehen und das Puzzle neu zusammenzulegen.
Ja, ich kann mich sogar noch gut an unser Gespräch eigentlich erinnern.
Ich ehrlich gesagt nicht mehr. Also ja, unbedingt, erzähl mal. Ich weiß es nämlich nicht mehr.
Also, wir kommen ja einfach aus unterschiedlichen Elternhäusern, was völlig normal ist, mit dem Fokus auf anderen Werten. Und du hast mir bei unserem ersten Date, das wir in einem Restaurant hatten, auf...
Es war nicht das erste Date.
Nee, aber also in einem Restaurant. Es war eines der ersten Dates, es war in der ersten Woche, da waren wir im Vineyard und ich habe Messer und Gabel falsch gehalten. Du hast mich ganz lieb darauf hingewiesen, wie es dann richtig ginge. Und das war auch okay für mich. Ich meine, das war einfach bei mir nicht so wichtig, dass man Messer und Gabel richtig hält. Ich habe schon Tischmanieren, aber das ist so eine Kleinigkeit gewesen. Da ist es jetzt nicht dran gescheitert, ob die Familie abends dann zusammen ist. Da wurden wir nicht für gerügt. Und
stimmt.
Viele Monate später, also ein halbes Jahr oder ein Dreivierteljahr später, waren wir so in der Situation, dass ich einfach öfter mal das Gefühl hatte, dass ich deinen Ansprüchen nicht ganz genüge. Und dann habe ich dir recht ehrlich gesagt, dass ich es leid bin, einem Erwartungsbild von dir zu entsprechen und dass, wenn du mich liebst, du es einfach tun musst, so wie ich bin.
Ja.
Aber nicht eine Version von mir lieben kannst, die ich nicht bin und an die ich rankommen soll, weil ich glaube, das ist ganz toxisch für Beziehungen, so ein Bild auf andere zu projizieren. Der eine hat ständig das Gefühl, dass er nicht ausreicht und nicht genügt und immer was tun muss für die Gunst und die Liebe des anderen. Und auch der andere ist ständig unglücklich, weil er diese Erwartung projiziert und immer enttäuscht wird. Das ist so ein böses Hamsterrad, ein Teufelskreis, aus dem man nicht rauskommt. Und ich hatte einfach in meiner Vergangenheit oft genau dieses Problem, dass ich durch meine Äußerlichkeiten, also Tattoos, Piercing, ich habe auch ungefähr jede Phase durchgemacht, so klamottentechnisch, immer angeeckt bin oder oft die Unsicherheit hatte, dass ich den Eltern meiner Freunde nicht genüge und irgendwie nicht ausreichend bin. Und dann habe ich irgendwie mich versteckt oder habe mich zu jemandem gemacht, der ich eigentlich gar nicht war und war dadurch noch unsicherer, weil wenn man so ein Bild von sich und über sich aufbaut, dann muss man da ja immer ganz eng drin bleiben und nicht aus der Rolle fallen und das ist anstrengend und macht einen so unzufrieden, wenn man abends ins Bett geht und sich denkt, ach shit, heute wieder ein Tag, an dem ich eigentlich nicht ich gewesen bin. Ja, ja, deswegen Zukunftspersonen lieben. Hattest du das mal in einer Ex-Beziehung, dass du eigentlich eine Zukunftsversion von einer Ex-Freundin geliebt hast und die nie daran gekommen ist?
Tja, ich glaube, jein, weil nee, ich muss es anders sagen, ja, definitiv, weil ich immer an potenzielle Freundin mit nicht diesen Erwartungen, aber diesen Ansprüchen. Ich glaube, ich würde es nochmal unterscheiden. Wir haben uns da auch schon mal drüber unterhalten. Ich bin der Meinung, dass jeder Erwartungen an die andere Person hat, aber dass der Unterschied zwischen Erwartungen und Ansprüchen ganz entscheidend ist und dass Erwartungen, die sind erfüllbar und Ansprüche sind veränderbar. Aber
Erwartungen auch nur im Handeln.
Ja.
Nicht im in Äußerlichkeiten.
Nicht in Äußerlichkeiten. Schon, ja, genau, das muss man noch definieren. Und dass die Erwartungen insofern flexibler veränderbar sind als die Ansprüche, weil die Ansprüche sind etwas, was bei dir ganz alleine irgendwie erstmal liegt. Und das ist das Gemeine daran. Die Erwartung, finde ich, kann man irgendwie, die kann ich verändern und die verändern sich auch ganz schnell, indem man neue Leute kennenlernt, neue Umfelder betritt und diese Ansprüche sind das, was so gemein ist. Und die Ansprüche, die bringen auch dieses Vorverurteilen hervor und die führen letztendlich dazu, dass man auch Zukunftsversionen von einer Person liebt, die im Hier und Jetzt ja ganz toll ist, aber einfach nicht dem Anspruch genügt. Und also ich erinnere mich an eine Ex-Freundin, die komplett ihren Look geändert hat. Also sie ist wirklich von einer ganz, so einer sportlichen Version auf so eine ultraspießige, wirklich eine ultraspießige Person, weil ich selbst so ein Spießer war. Also ich.
Das kann ich mir so gut vorstellen bei dir. Ich habe ja auch schon Bilder gesehen.
Und ich habe das ja forciert. Ich habe nicht gesagt so, hey, was passiert hier mit dir? Und oh, das ist irgendwie nicht cool. Sondern ich habe das passieren lassen.
Bist du dann mit ihr shopping, also shoppen gegangen?
Nee, das habe ich irgendwie nicht gemacht.
Oder wie hast du das
gemacht? Aber einfach durch das Umfeld, in das ich sie mit reingebracht habe und auch in die Dinge, die ich kommuniziert habe, die mir angeblich wichtig sind und die entscheidend sind, damit man für gut und richtig gehalten wird, hat sich das eben so verändert. Und am Ende war das eine Person, die weit davon entfernt war, die Person zu sein, die ich kennengelernt habe. Im Nachhinein wirklich furchtbar, wenn ich darauf zurückschaue. Und ich habe irgendwann mal vor Jahren Bilder aussortiert von der Festplatte. Da waren dann sozusagen auch wie so eine Timeline von Fotos dieser Beziehung. Und ich habe die gesehen und gedacht so, oh, Albrecht, was hast du denn da eigentlich verbrochen?
Und furchtbar. Wenn du heute drüber nachdenkst und dich mit deiner deinem Ich von vor 2 Jahren vergleichst, was ist dir heute wichtig? Werte, welche Äußerlichkeiten, auf was legst du jetzt Wert?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich nach wie vor auf Äußerlichkeiten achte, weil ich aber auch selbst an mir so streng bin, was Äußerlichkeiten angeht.
Sehr narzisstisch. Also nicht böse gemeint, aber sehr eitel. Du bist super eitel, das ist ja nicht böse gemeint, aber du achtest so sehr auf dich, dass es ja komisch wäre, wenn du nicht so sehr auf die Menschen, die dir nahe stehen,
achtest. Ja, das musst du erstmal sagen lassen, aber es ist richtig.
Du weißt, dass ich es nicht böse meine.
Ich weiß, aber es ist richtig, es stimmt. Ich musste lernen, dass diese Eitelkeit und dieser Narzissmus, dass ich den nicht anderen überstülpen darf. Und dass der schon gar nichts bei einem Partner oder einer Partnerin zu suchen hat. Dass es einfach da nicht hingehört. Und dass man da einen Mittelweg finden muss. Vielleicht macht es einem das einfacher, wenn man sich jemanden sucht, der selbst so ein bisschen so ist.
Mhm.
Weil das nimmt einem einfach die Arbeit ab.
Oder man gerät in so eine Turbine von Eitelkeit und, weißt du, so ein Selbstperfektionsdrang. Ich glaube, dass wir manchmal uns so gegenseitig helfen. Du schaffst es, dass ich mich manchmal mehr auf mich fokussiere und nach mir schaue, weil ich sehr Larifari bin, was das angeht. Ja. Also, dass du einfach guckst, dass mir Dinge wichtiger werden, die auch wichtig sind und die mir auch gut tun. Da freue ich mich, wenn ich mich da um mich kümmere.
Ja. Wobei es jetzt nicht um Äußerlichkeiten geht, das muss man nochmal sagen, sondern wirklich um Persönlichkeit.
Um Persönlichkeit, aber auch um Äußerlichkeiten. Okay. Also ich habe jetzt 2 Wochen meine Nägel nicht geschnitten und gefeilt und war dann doch ganz froh.
Ich habe so gehofft, dass du genau das Beispiel
nimmst. Und war dann doch ganz froh, dass du da die letzten Tage ein bisschen so gehen lassen. Nein, aber die waren schön. Die waren total gesund. Ich habe nichts mit den Händen gearbeitet und die waren mega gepflegt, so. Die Leo vor 10 Jahren hätte sich so gefreut, sich die Plastiknägel von Essence zu sparen und diese tollen Nägel zu haben. Aber ne, du weißt, was ich meine. Du sagst ja dann auch manchmal, boah, Leo, nimm dir mal jetzt ein bisschen Zeit für dich. Mach mal ganz in Ruhe, ich bin ein sehr hektischer Mensch. Und dann hältst du mich an, langsam zu machen, nach mir zu schauen und zu gucken, was mir gut tut. Und es tut mir ja auch alles gut. Sowohl nach meinem Inneren zu gucken, als auch nach meinem Äußeren zu gucken. Und auf der anderen Seite versuche ich, dich in manchen Dingen so positiv zu beeinflussen, dass die ein bisschen an Stellenwert verlieren und sich da auch andere Horizonte öffnen. Ich glaube tatsächlich, dass die Dynamik so sehr gut funktioniert, weil wir uns nicht in so einen Tunnel reinbewegen zu zweit.
Ja.
Wären wir, glaube ich, beide wie du, dann würden wir 5-mal die Woche ins Fitnessstudio gehen und wären so Fitness-Couple-Instagram-Account und wir hätten keinen Podcast.
Ich bin ja kein Fitness-Junkie,
natürlich so nicht, weil du lieber mit mir chillst. Weil es mir so egal ist.
Aber ich habe jetzt irgendwie die Frage verloren. Du musst jetzt
entschuldige bitte, welche Werte oder Äußerlichkeiten sind dir jetzt aktuell eher wichtig? Also hat sich da, was hat sich da geändert konkret?
Es hat sich vor allen Dingen geändert, dass ich angefangen habe, eigene Werte und Normen zu entwickeln. Mhm. Also mich durch diesen Cut von den beigebrachten Dingen loszulösen, sich zurückziehen und sagen, okay, was kann ich davon irgendwie übernehmen und was will ich für mich selbst haben? Und da hilft irgendwie nur ganz viel Abstand zu seinem Elternhaus und den Dingen, die man beigebracht bekommen hat. Aber da hilft natürlich auch Selbstsicherheit und ein gewisses Selbstverständnis und Selbstbestätigung und Bestätigung von außen. Und ich glaube, dass ich mittlerweile gelernt habe, dass ich Menschen einfach so hinnehme, wie sie sind. Dass es mir völlig egal ist, das klingt jetzt erstmal ein bisschen komisch, aber dass es mir völlig egal ist, wie der Mensch ist. Aber das war es mir ganz viele Jahre nicht, weil...
Aber Werte müssen ja schon stimmen.
Ja, aber...
Würdest du dich mit einem Lügner umgeben?
Nein, das nicht, aber ich würde zumindest mir erstmal die Menschen anschauen. Okay. Das habe ich ganz lange nicht gemacht, sondern ich habe von vornherein gesagt, okay, der Mensch passt nicht zu mir, also ciao.
Also du hast von Äußerlichkeiten auf Inneres geschlossen.
Genau, okay. Und einen Lügner erkennst du ja im Zweifel erstmal nicht an der Äußerlichkeit. Auch
wäre super, wenn
vielleicht an der langen Nase in dem Fall, aber nein, Schmarrn. Also insofern habe ich wirklich versucht, auf die inneren Werte erstmal zu schauen, weil Äußerlichkeiten, fuck it, das kann man immer noch verändern. Aber ich würde sagen, dass mir ein guter Teil der Dinge, die mir meine Eltern beigebracht haben, geblieben ist, aber nach und nach der richtige Teil von dem entsteht, was mir wichtig ist und was ich festgestellt habe, was auch zu mir passt, weil nicht alles das, was ich beigebracht bekommen habe, passt zu mir. Und das passt auch teilweise nicht mehr in die Zeit. Also ich bin im Elternhaus aufgewachsen, was Werte übernommen hat, was die eben auch irgendwie Jahrhunderte alt sind und die passen auch teilweise einfach nicht mehr ins Jahr 2019 und schon gar nicht in ein Jahr 2025, wenn ich so ein bisschen in die Zukunft schaue. Da muss man einfach so ein bisschen auch Perspektiven entwickeln und das ist ganz...
Klassischer Werber.
Und ich habe vor allen Dingen auch ganz doll Kritik an meinen Eltern geübt. Ich habe richtig Mut entwickelt, meinen Eltern genau das auch zu sagen und habe gesagt, hey, warte mal, so wie du das gerade hier darstellst und so wie du das gerade formulierst, das ist absolut falsch und das ist nicht richtig und das finde ich schon seit Jahren nicht okay. Ich hatte nur keinen Schneid, das auch wirklich mal zu sagen, dass das nicht okay ist, was du hier machst. Und das war richtig Arbeit, weil das bedeutet, dass man Menschen, die seit, weiß ich nicht, 60 Jahren mit diesen Werten umgehen, irgendwie beeinflussen muss. Und die lassen sich natürlich nicht gern beeinflussen.
So vor den Kopf stößt, ja, auch.
Ein bisschen.
Wird ja nichts dran gerüttelt.
Und ich versuche jetzt gerade mal so zu überlegen. Mir ist zum Beispiel Loyalität unheimlich wichtig. Also die Zugehörigkeit, die unbedingte Zugehörigkeit, ob das in der Familie ist oder im Freundeskreis, das ist mir etwas, das mir unheimlich wichtig geworden ist in den letzten Jahren. Das mag jetzt so ein bisschen banal klingen, aber mit Loyalität geht auch Verlässlichkeit einher und Zuverlässigkeit,
Vertrauen.
Dass du vertrauen kannst und ich wollte eigentlich gerne irgendwie mehr Beispiele finden, aber es
musst
ist so,
du, glaube ich, gar
weißt
nicht.
Du, über Werte, also das, was ich so schwierig finde, ist, dass man Werte und Normen so selten definiert, richtig, oder formuliert vor allen Dingen, und so wenig darüber spricht, sondern das sind so gelebte Dinge. Ja, insofern würde ich jetzt versuchen, von so einer Liste wegzukommen, aber dem Gefühl, sich anzunähern, zu sagen, ich hab da Dinge selbst entwickelt, aber eben nicht schon vor 10 Jahren, sondern gerade eben erst. Und das ist auf der einen Seite total erschreckend, weil ich frage mich, Mist, was habe ich eigentlich die letzten Jahre gemacht? Und was habe ich vor allen Dingen falsch gemacht? Aber es ist auf der anderen Seite auch beruhigend, so festzustellen, ah, ich habe ja gerade nochmal die Kurve gekratzt. Aber ich meine, bei uns gibt es einen Altersunterschied, der in so vielen Dingen nicht wahrnehmbar ist, weil genau das bei dir schon so früh sich gefestigt hat. Und ich weiß nicht, wie du das wahrnimmst, aber du musst dich da ja in einer ganz anderen Geschwindigkeit definiert und gelöst und neu definiert haben. Weil da liegen einfach 5 Jahre dazwischen. Und
ich glaube, dadurch, dass ich einfach recht früh von zu Hause ausgezogen bin und meine Eltern schon immer mit Widerstand konfrontiert habe, habe ich recht schnell gelernt, dass mein Widerstand nichts mit Liebe zu tun hat. Also ich habe gemerkt, dass wenn ich nicht die Erwartungen meiner Eltern immer erfülle oder auch mal Freunde habe, die meinen Eltern jetzt nicht so gut passen, dass dadurch nicht die Liebe meiner Eltern geschmälert wird. Und das hat mir manchmal auch Mut gegeben,
einfach zu machen.
Weißt du, was ich sagen möchte? Und ich glaube, das ist auch ein super wichtiger Prozess, wenn es darum geht, ich suche mir einen Partner aus, bei dem ich erstmal in den Konflikt komme, dass ich meine eigenen Werte und Normen definieren muss, eventuell neu definieren muss und dann den Mut aufbringen muss, diesen Partner, so wie er ist, meinen Eltern vorzustellen. Mit der Gewissheit, entweder ändert sich nichts an der Liebe meiner Eltern mir gegenüber, oder es ändert sich was und dann stehe ich aber für meinen Partner ein im Zweifelsfall und gehe in den Konflikt mit meinen Eltern. Das ist so für mich, wenn man sich aus dem Kind und Elternsein entkoppelt und auf so eine Augenhöhe langsam hochwächst.
Ja.
Ich bin ja immer noch natürlich und werde immer das Kind meiner Eltern bleiben, aber dieser Vormund fällt eben weg und man diskutiert Dinge auf Augenhöhe aus und ich muss ertragen, dass meine Eltern Entscheidungen von mir nicht immer gut finden und meine Eltern müssen ertragen, dass ich Entscheidungen und Ansichten von ihnen nicht immer gut finde.
Ja.
Aber man findet eben immer einen Weg gemeinsam. Das ist ja Loyalität.
Ja.
Eben genau dieser Wert, der dir so wichtig ist. Und da muss man ganz viel Mut haben, weil wenn sich die Liebe der Eltern schmälert, nur weil man einen Partner hat, den die jetzt nicht perfekt finden, zumal es aufgrund von Äußerlichkeiten meinetwegen ist, dann muss man ja die Beziehung mit den Eltern in Frage stellen. Das kann ja eigentlich nicht sein. Wenn man natürlich einen Partner hat, der, keine Ahnung, häusliche Gewalt oder eine ganz schlimme Art an sich hat, immer das Wort abschneidet oder einfach ein dummer Kerl ist oder eine zickige Frau, oder ist es ja total egal. Dann kann man schon auf die Eltern hören, aber wenn es rein um Äußerlichkeiten geht, also da sollten die Eltern einem ja selbst überlassen, wen man sich da aussucht.
Die haben sich ja auch gegenseitig ausgesucht.
Genau, man sagt ja auch nicht gemacht. Als Kind so, boah, ey, ja auch also Papa, fragen, den was hätte ich jetzt, war. Also hätte es nicht ein anderer sein können? Also der Nachbar von drüben, der sieht doch viel besser aus. Also ja. Von daher,
ja.
jeder hat ja sein eigenes Leben und es ist so wahnsinnig wichtig, eigene Entscheidungen zu treffen und die auch mit dem Mut treffen zu können, dass man dafür nicht abgestraft wird. Weder von seinem Partner noch von seinen Eltern.
Ja, und vor allen Dingen, das erfordert noch mehr Mut, je früher man das macht, weil man ist ja in dieser Abhängigkeit der Eltern auch recht lange gefangen.
Das ist die finanzielle Abhängigkeit und deswegen glaube ich, je früher man sich finanziell von den Eltern löst, desto früher kann man freie Entscheidungen treffen. Also das ist so für mich der Nummer-1-Ansatz fürs Leben.
Definitiv.
Und die Lösung für ganz viele Abhängigkeiten und Probleme, die entstehen, weil ich kann natürlich auch die Eltern komplett verstehen, solange die für das Leben des Kindes zahlen, möchten sie mehr Einfluss und Kontrolle haben, weil sie geben ja was und dafür kann man ja auch was
zurückbekommen.
Genau, was zurückbekommen. Und deswegen
und auf keinen Fall Tattoos und Piercings.
Ja, ich musste meine Eltern auch ertragen. Es tut mir leid an der Stelle. Ich glaube, das ist die Antwort auf deine Frage. Ich habe mich recht früh finanziell gelöst und konnte daher einfach mich recht früh irgendwie entwickeln, ohne begründen zu müssen, Entscheidungen treffen. Da ist aber jede Person auch einfach unterschiedlich. Da gibt es auch kein richtig und kein falsch. Für mich hat super funktioniert und ich würde es jedes Mal so weiterempfehlen, aber ja.
Wo es allerdings ein richtig und ein falsch gibt, beim Besteckhalten, ganz klar.
Ja,
da waren wir eigentlich irgendwie hängen geblieben, oder?
Aber kannst
oder?
Du mal bitte einmal ganz kurz erzählen, wie toll es geworden ist?
Ja, ist irre. Also,
gell?
Ist wirklich ganz toll. Man kann dich jetzt überall endlich mit hinnehmen.
Gott, ja. Naja.
Das ist ironisch gemeint. Ich hoffe, weiß. Ich hoffe, das wird klar und deutlich.
Ja.
Ja.
Boah, ja. Voll schön, du hast das voll ehrlich auch gerade beantwortet. Ich habe mir ja das Thema ausgesucht und wusste ja, wo ich hin möchte. Und ich wusste auch, dass es dadurch, dass ich ja das Thema aussuche und das Gespräch so ein bisschen mit meinen Fragen leiten kann, nicht unbedingt komfortabel ist, sich manche Dinge einzugestehen. Wäre das Gespräch andersrum gewesen, hätte ich mir übrigens auch noch mehr unkomfortablen Wahrheiten stellen müssen, um die ich jetzt drum rumgekommen bin, einfach weil ich die Fragen gestellt habe. Und ich wollte abschließend zu unserer Diskussion nochmal in die Richtung kommen, auf die Werte und deine Ansichten, auch so ein bisschen an das klassische Rollenbild geknüpft. Die Frau hat sich ja in den letzten, oder Frauen haben sich ja stark emanzipiert in den letzten Jahren und haben ja so ein starkes Rollenbild entwickelt. Das ist zum einen in den Medien, im Gespräch, in Büchern, also die starke Frau, die Probleme selbstständig löst, ein Glück, was sie ja eigentlich schon immer konnte. Ist das irgendwie manchmal im Widerspruch mit deinem Bild vom Leben und Sein? Ich hoffe, du verstehst meine Frage.
Nein, das ist nie ein Widerspruch, weil egal, ob es eine Frau, ein Mann oder ein undefiniertes Geschlecht ist, jeder sollte stark und unabhängig handeln können und sollen und dürfen. Aber ich bin in einem Familienumfeld aufgewachsen, wo mein Vater gearbeitet hat. Meine Mutter hat den Beruf aufgegeben, ist zu Hause geblieben und hat auch erst viele, viele, viele Jahre später ihren Beruf wieder aufgenommen, was ihr wohlgemerkt irre gut getan hat und was letztendlich, glaube ich, am Ende auch dazu beigetragen hat, dass sie sich irgendwie selbst neu auch als getrennte Ehefrau definieren konnte. Aber ich glaube, dieses Rollenbild, das habe ich für mich auch selbst, das fällt auch unter die Kategorie, habe ich selbst definiert. Ich habe es nie extrem wahrgenommen bei uns, nach dem Motto, es gibt hier ein patriarchalisches Männerbild in der Familie und die Mutter kocht und macht halt irgendwie den Haushalt und das war's. Das habe ich bei uns selbst so nie wahrgenommen. Das gibt's aber auch in meinem erweiterten Familienkreis in dem Fall so stark nicht.
Und
aber
auf uns bezogen?
Auch nicht. Also ich habe halt...
Brauchst gar nicht so groß denken. Ich meine zum Beispiel, wir gehen einkaufen.
Mhm.
Und wir haben einen schweren Einkauf. Und ich als
okay.
Frau...
Ich sehe, wo du hin willst.
Ja, also... Mir muss niemand die Tasche abnehmen. Ich kann die gerne tragen. Ich weiß, dass du es mir immer anbietest und dich wahnsinnig, das ist für dich super unangenehm, wenn ich eine Einkaufstasche eine schwere trage.
Ja, aber nicht, weil ich...
Ich weiß, dass du das nicht machst, weil du denkst, dass ich es nicht kann, sondern das ist so ein Höflichkeitsgedanke. Du möchtest mir das abnehmen. Aber im gleichen Atemzug ist es für mich, ich kann das schon. Ich habe so ganz stark dieses, ich bin eh das schwächere Geschlecht. Manchmal muss ich es auch den Männern beweisen und vor allem mir selbst. Und wenn man mir dann noch so Dinge abnimmt aus alter Höflichkeit, dann, das finde ich dann manchmal ganz schlimm.
Ja, also ich bin genau mit diesen alten Höflichkeiten groß geworden. Man hat mir beigebracht, dass man einer Frau die Tür aufhält, dass man einer Frau in den Mantel, die Jacke hilft, dass man...
Den Stuhl zurückzieht.
Aufsteht, das ist total krass, wenn ich darüber nachdenke. Man steht normalerweise, ich habe das beigebracht bekommen, dass man aufsteht, wenn eine Frau den Raum betritt. Das ist erstmal eine Form des Respektzollens. Dann habe ich es beigebracht bekommen, dass man der Frau eben den Stuhl ranrückt oder wieder wegrückt und dass man eben auch Einkaufstaschen abnimmt und die Autotür aufhält und wieder zumacht. Und das habe ich aber nicht beigebracht bekommen unter dem Deckmantel, die Frau kann's nicht oder ist zu schwach dafür, sondern ich habe das beigebracht bekommen unter dem Deckmantel der Höflichkeit und dass es sich einfach so verhält, weil man einer Frau auch auf diese Art und Weise den Respekt zeigt. Mhm. Und ich finde, das ist auch das ist schwierig, weil es eben genau nichts damit zu tun hat, dass das Gewicht der Tasche zu stark ist und du es nicht tragen kannst.
Ja, das weiß sondern, ich, aber so kommt es trotzdem.
Ja, also es kommt natürlich so vielleicht an.
Das triggert bei mir genau diesen Punkt, dass ich das gerade beweisen möchte. Ich meine, ich hatte selbst auch ganz lange Schwierigkeiten mit diesen Rollenbildern. Ja. Also ich habe immer, vielleicht mache ich es immer noch, ich suche immer noch einen Mann Versorger.
Mhm.
Das ist eine Sache, die möchte ich mir eigentlich nur sehr ungern eingestehen, aber es ist natürlich gut, so eine Sicherheit zu haben, vor allem, wenn man eine Familie möchte. Ja. Und da kann man sich so ein bisschen auch drauf ausruhen, auf diesem klassischen Rollenbild. Also ich möchte zum einen einen Mann als Versorger und zum anderen möchte ich keine Hausfrau sein.
Ja.
Also ich möchte so alles gleichzeitig. Ich möchte so das Beste
aus geht mir aber genauso. Ich würde
Rollen
auch gerne
haben.
Hausmann sein, auf der anderen Seite aber auch nicht zu Hause sein und mich um die Kinder kümmern.
Ja.
So, das ist,
was willst du denn zu Hause machen?
Mich um die Kinder kümmern, aber auch gleichzeitig arbeiten gehen.
Aber also auch das, gleichzeitig ja alles
also,
machen, ne?
Genau.
Man möchte sich so ein Modell suchen, das irgendwie das Beste aus allem pickt und sowohl für den Partner als auch für sich selbst irgendwie Freiheit und Flexibilität.
Ja. Aber das haben wir, glaube ich, wir haben die Chancen dazu, das genau zu machen. Mit alten Rollenbildern, die auch gar nicht verwerflich sein müssen, die aber vielleicht neu definiert sein sollten. Wir sprechen jetzt hier nicht von Extremen Unterdrückung von Geschlechtern, sondern einfach von Höflichkeiten,
ja,
wenn wir jetzt da nochmal drauf zurückkommen. Aber auch da neue Dinge definieren für uns. Und wenn du Bock hast, die Einkaufstaschen zu tragen, dann machst du das halt und dann gehst du vor und trägst die Taschen auch alleine nach Hause. Aber es ruft in mir ein unangenehmes Gefühl hervor. Und ich kann das auch nicht abstellen.
Aber so geht es mir auch als Frau, wenn Männer mich immer vorlaufen lassen.
Ja.
Durch Türen, über schmale Gehwege.
Ja.
Das gibt mir immer das Gefühl, dass ein Mann mich von hinten anschauen kann. Das hört sich jetzt ganz komisch für dich an.
Weil ich mache das genauso ja auch.
Du machst das genauso, du bist mein Freund, ich fühle mich wohl mit dir. Und wenn du mich von hinten siehst, dann go nuts. Also nichts, das du nicht schon kennen würdest. Aber wenn ein fremder Mann so mit mir umgeht, dann finde ich das wahnsinnig unangenehm, so den im Rücken zu haben. Mhm. Und ich weiß nicht, wo der jetzt gerade hinguckt. Und man läuft ja dann doch manchmal sehr nah. Und da würde ich mir manchmal einfach wünschen, dass ich selbst die Tür aufmachen kann und zuerst durchgehen kann und dass dann nicht so in diese Rolle reingesprungen wird.
Mhm.
Weißt du, was ich meine?
Ja, total.
Also,
das ist auch
so
was mir jetzt gerade
so
erst bewusst wird.
So eine Gratwanderung manchmal.
Mhm.
Das ist auch im Arbeitsumfeld. Weißt du, wie ich meine? Wenn du in einem viele Unternehmen, viele Agenturen, viele Arbeitgeberstrukturen sind eben noch so, dass die Hierarchie so ist, dass wenig Frauen in Führungspositionen arbeiten und eben eher in der unteren Breitenschicht arbeiten. So. Und wenn du dann auf Termin bist, dann bist du immer mit vielen Männern umgeben. Und wenn die dann alle dieses Höflichkeitsding machen, dann hast du 8 Männer im Rücken und läufst dann da so als Frau
vor. Ist doch beschissen, oder?
Und das fühlt sich ganz blöd an. Und dann zieht dir einer da den Stuhl zurück und der andere stellt dir das Wasserglas hin und am Ende fühlst du dich wie in so einem Korsett und kannst nichts selbst machen. Alles wird dir irgendwie übernommen. Manchmal wirst du nicht mal gefragt. Weißt du, was ich meine? Da steht dann schon alles vor dir und alles ist hingerückt und jede Tür ist aufgehalten und vielleicht wird man nochmal gern kurz abbiegen und auf die Toilette gehen und das ist dann schon so unangenehm, dass man das nicht mal mehr ansprechen kann, weil die Türe schon vor einem offen steht und man von 16 Händen fast durchgeschoben wird.
Ja. Ja.
Das war jetzt ein langer Monolog, aber das ist mein Gefühl manchmal.
Ja. Und das Gefühl ist super wichtig, dass du das genauso formulierst, weil ich das zu 0% kenne.
Ja.
Und weil ich davon ausgehe, weil ich dann einer von den 8 Männern wahrscheinlich bin und davon ausgehe, dass es total super sein muss. Und deshalb ist es extrem wichtig, dass genau sowas ausgesprochen wird und dass man genau sich darüber unterhält und da eine Sensibilität auch als Mann entwickelt. Und ich bin krass geschockt, dass es so auch ankommen kann, weil ich denke natürlich nicht darüber nach, dummerweise, dass es auch auf eine ganz andere Art und Weise... Nein, aber es kann ja auch auf genau diese Art und Weise ankommen, auch bei Kolleginnen. Klar. Das ist was ich mir viel bewusster machen muss, glaube ich.
Ich freue mich trotzdem jedes Mal, wenn du mir die Tür aufhältst. Ich finde das auch sehr schön, wirklich.
Ja, ich...
Also, und ich finde das auch toll, wenn ich irgendwie von einer Reise oder so zurückkomme, dann holst du mich ja auch immer ab und dann kriege ich meistens auch Blumen. Das hatte ich so noch nie und ich finde das voll schön.
Ja.
Ich finde es auch toll, dass du so erzogen bist, wie du erzogen bist. Ich finde das wahnsinnig angenehm. Deswegen möchte ich jetzt da nicht, dass sich da was dran ändert. Hol mich bitte weiterhin ab.
Okay.
Und halte mir Türen auf.
Okay.
Ja, das war dann auch schon die letzte Frage und
eigentlich
das Ende des Gesprächs.
Wirklich?
Ja.
Sind wir schon so, haben wir jetzt einfach fast wieder eine Stunde gequatscht und sind
ohne
am Ende?
Ohne Text sogar.
Stimmt, der Text frisst ja meist so
5 bis 10 Minuten.
Minuten. Ja. Findest du, dass deine Fragen zufriedenstellend beantwortet sind?
Ja, ich bin glücklich mit unserem Gespräch. Mir sehr gut gefallen. Es sind ja auch immer Aspekte, die wir versuchen ja auch Themen zu nehmen, über die wir nicht schon gesprochen haben.
Ja.
Und das ist so spannend, deine Ansichten in so vielen Dingen in dem Podcast.
Ich habe das Gefühl, ich komme jetzt wie so ein alter Mann gefangen in einem jungen Körper vor, der so
gar
staubigen
nicht.
Dingen hinterherläuft.
Ach,
aber
was?
Und versucht sich da so rauszu.
Ich finde das so wichtig. Ich meine, weißt du, du hast diesen ganzen Werkzeugkasten mit Dingen, von dem du entscheiden kannst, wie du ihn anwendest. Viele Menschen haben keinen Werkzeugkasten und verhalten sich in Situationen ganz ohne Leitfaden. Das ist ja ähnlich wie mit 8 Geboten. Du hast, oder 10?
Es sind 10.
Es sind 10 Gebote.
Aber daran sieht man mal, wie egal die sind.
Ganz genau, also ich bin nicht religiös. Es sind 10 Gebote und man kennt sie aber und man hat sie als Leitfaden für Handlungen. Ich habe halt nur 8.
Ja, du hast 8, deshalb geht es dir nicht so gut.
Und man hat die als Leitfaden und man überlegt, was man damit macht. Und man kann sie nutzen oder man kann sie vergessen, wie man sehen kann. Und genauso ist es mit dem Werkzeugkasten des guten Benehmens. Dem schönen Umgang miteinander, den du hast. Du kannst dir überlegen, was du in welcher Form nutzt.
Ja.
Und in jedem Fall hast du eine tolle Basis.
Das stimmt.
Für die du auch.
Dafür muss man übrigens nicht, das kann ich ja nochmal kurz sagen, dafür muss man nicht den Knigge gelesen haben, um herauszufinden, wie man sich bei Tisch oder in irgendeiner Gesellschaft
verhält. Ich habe den immer gelesen und dachte mir, wer bringt's mir bei?
Ja, aber der Knigge auf keinen Fall.
Was macht der denn?
Naja, wir können ja kurz...
ein Baby-Exkurs.
Nein, der Knigge ist irgendwie verkannt in der Gesellschaft als Benimmregel. Und wenn es darum geht, wie man am Tisch zu sitzen hat, ob gerade oder gebeugt oder wie man sich anzuziehen hat oder wie man auch das Besteck zu halten hat, dann wird immer der Knigge hergeholt und dann kriegt man den so ins Gesicht geschlagen, wenn man was falsch macht. Interessanterweise hat dieser Adolf Freiherr von Knigge, glaube ich heißt er, sich in seinem Buch, was er geschrieben hat, nicht ein einziges Mal mit einem Messer und einer Gabel und von außen nach innen und von oben nach unten, wie auch immer, befasst, sondern hat in einer ganz interessanten Zeit Rollenbilder, zwischenmenschliche Rollenbilder beschrieben und hat versucht herauszufinden und zu definieren, was der richtige Umgang miteinander und zwischenmenschlich miteinander ist und hat tatsächlich... Ich greife da jetzt einfach nicht vor. Ich finde, alle, die das jetzt hören müssen, diesen Knigge einfach nochmal neu lesen. Oder überhaupt mal lesen. Und hat über, und der Buchtitel ist eben auch über den Umgang mit dem Menschen, geschrieben und versucht, einen Leitfaden zu entwickeln, wie man miteinander umgehen kann und sollte, sodass es für beide Geschlechterrollen sich gut anfühlt und richtig ist. Und deshalb tut mir den Gefallen und hört auf, den Knigge bei Fragen des Außen, von außen nach innen Essens herauszuholen und den Leuten vorzuwerfen, sondern ich finde, das Buch sollte man lesen und dann kriegt man echt einen schönen Blick auf den Umgang mit Menschen tatsächlich. Aber ehrlich gesagt, ich finde deine Aussage richtig gut, dass man einen, und das ist ein schöner Abschluss, dass man einen Werkzeugkasten mit an die Hand bekommt und dass man richtig Glück haben kann, auch wenn man sich in dieser rebellischen Phase, da sieht man sowas ja alles überhaupt nicht und dann geht es nur darum, alles anders zu machen, aber dass man richtig Glück hat, wenn man genau so einen Werkzeugkasten an die Hand bekommt von seinen Eltern und wenn man selbst durch ist mit dieser...
was man daraus macht. Ja. Das steht ja noch immer jedem frei.
Ja.
In diesem Sinne...
Apropos frei, wir haben jetzt auch frei. Sonntag.
Ja, habt einen großartigen Start in die neue Woche. Lasst es euch gut gehen und schaut mal auf unserem Instagram-Kanal vorbei.
Stimmt.
Herzundverstand.podcast. Da gibt es oft Stories, viele schöne Bilder. Ich sage jetzt einfach mal schön. Und ja, wir treten da auch wahnsinnig gerne in den Austausch mit euch. Also wenn ihr uns schreibt, wir antworten auf jeden Fall und wir freuen uns
riesig darüber.
Über Feedback zu den Folgen, über Erlebtes von euch, über Tipps, die ihr vielleicht für uns habt, Anregungen und Themenvorschläge.
Und wir freuen uns auch sehr über Menschen, die uns mit ganz echten und super ehrlichen Alltagssorgen entgegentreten. Wir haben neulich von einer Hörerin eine Nachricht gekriegt, die super ehrlich und irgendwie auch emotional war und das hat uns richtig gefreut.
Ja, da wird es auch bald eine Podcast-Folge zu geben, aber mehr verraten wir noch nicht.
Spannendes Thema.
Tschüss, ihr Lieben.
Ciao.
Bis nie. Bis in 2 Wochen. Ciao.